Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 770. Heute mit der Review zu WWE Clash in Italy. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Clash in Italy ist Geschichte. Viele von euch waren auch beim Livestream mit mir und der Melanie Gray dabei. Der Esel nennt sich immer zuerst, wie sich das gehört. Und hat sehr viel Spaß wieder gemacht. Ich weiß, wir hatten so 90, 92, 95 Leute in der Spitze. Dankeschön dafür. Und wir haben schon gesagt, also auch für Night of Champions Ende des Monats wird es dann wahrscheinlich wieder einen Livestream geben, auf die eine oder andere Weise. Ja, Kai, ich habe noch die Worte von einem Triple H im Kopf in der Kickoff-Show hier quasi, in der Countdown-Show, der gesagt hat, es ist wirklich eine WrestleMania-würdige Card, die uns da geboten wird. Und haben wir ja auch gesagt, starke Card, und deswegen waren unsere Erwartungen auch ein bisschen höher. Hattest du so ein bisschen ein Wrestlepalooza-Erlebnis gehabt hier bei der ganzen Geschichte?
Ach, Wrestlepalooza, das war auch, Mann, Alter, das ist nicht mal so lange her und ich hab's schon wieder verdrängt, Wrestlepalooza, oder? Toll. Also, wir haben uns ja auch in der Preview schon fast gewundert, wo wir so meinten, ja, diese Shows, gerade wenn wir auch so auf die ersten Frankreich-Shows gucken, Backlash France und sowas, das war ja häufiger, wo wir sagen, ja, das war schon so ein B, vielleicht sogar eher so ein C-Pay-Per-View, man hatte jetzt nicht die großen Stars und hier hatte man von der Besetzung her eine größere Show als teilweise Events in Amerika. Ne? Du hattest Cody drauf, du hattest Gunther drauf, du hattest einen Brock Lesnar drauf und du hattest Roman Reigns drauf. Und dann sogar noch den größten Frauenstar mit Rhea Ripley. Also, du hattest wirklich die AAA-Riege, ne? Und ich rede nicht von dem Event, was vorher war.
Da hatten wir aber vielleicht das beste Match des Wochenendes.
Da hatten wir vielleicht sogar für mich das beste Match des Jahres, ne? Mit, also Mask versus Mask.
Ja.
Darauf spielen wir gerade an übrigens. Also, wie gesagt, von der Besetzung her hast du hier eine wirklich verdammt starke Card gehabt. Und klar gehst du dann auch mit entsprechenden Erwartungen rein. Die Frage ist jetzt, wurden diese Erwartungen auch erfüllt?
Ja, genau, das ist die Frage. Vielleicht starten wir erstmal mit den Erwartungen an die Crowd, Kai, weil auch da haben wir immer besondere Erwartungen dran, wenn WWE nach Europa kommt. Hat's denn das für dich gebracht hier? Wir hatten schon in Barcelona jede Menge Gesänge bei SmackDown. Hat's jetzt in Turin ähnlich gute Stimmung für dich gebracht?
Ja, also hat wieder sehr viel Bock gemacht. Also auch dann so Sachen, die da so wie zum ersten Mal kommen, wie dieses Mitgesinge jetzt bei Brock Lesnars Theme, was wir zum Beispiel hatten, wo du auch gemerkt hast, dass Lesnar daran relativ viel Spaß hatte. Also die Crowd hat das Event auf jeden Fall nochmal locker 20% besser gemacht.
Ja, auch die Gesänge waren cool, ne, am laufenden Band, dann die italienischen Rufe zwischendurch, ne. Gab's nicht auch Mamma Mia Chance bei irgendwelchen großen Aktionen zum Beispiel? Das hat Spaß gemacht. Die Crowd war echt gut aufgelegt. Ich fand die Optik von der Halle fand ich auch gut. Das hat wirklich gut gepasst. Der Event an sich kommen wir jetzt zu. Also, würde ich sagen, dann steigen wir hier auch gleich in die Show ein, weil wir hatten ja bei Vorfeld bekannt, dass wir als Opening Contest hier das Undisputed WWE Championship Match zwischen Cody und Gunther bekommen würden. Und ja, wie gesagt, wir haben schon mal eine Backstory zwischen den beiden gehabt. Die sind schon mal im Crown Jewel 2024 aufeinander getroffen damals. Wir haben auch natürlich die Rumble-Auseinandersetzung zwischen den beiden gesehen. Wir wussten, dass die beiden eigentlich ganz gut miteinander arbeiten können und dass die auch wahrscheinlich, also meine Prämisse war ja hier, ja, die werden Zeit bekommen. Aber leider ist dieser Punkt Zeit ja wirklich jeden übergefallen, Kai. Ich finde, wir haben ein Match bekommen, was eher ein Teaser gewesen ist als alles andere. Wenn wir so ein bisschen durch die Matchgeschichte gehen, war es eigentlich ganz klassisch. Gunther dominant, Cody, der viel einstecken kann, immer wieder zurückkommt. Gunther mit Kraft, Power, Chops, all dem, was dazugehört. Und eben Cody mit dem, was ihn eben auszeichnet, mit den ja Gegenaktionen, mit seinen Trademarks und so. Aber mein Problem war, das hat sich alles launisch angefühlt, war launisch anzuschauen. Deswegen habe ich jetzt auch gar keine Lust auf so eine Move-by-Move-Analyse hier. Aber das Match war halt einfach viel zu früh vorbei. Es war für mich an dem Punkt, wo ich eigentlich in das Match richtig reingekommen wäre, war es halt vorbei. Ne? Wir hatten die Sleeper-Ansätze und so weiter und so fort. Aber es war plötzlich, zack, bumm, Ende. Und das fand ich ganz, ganz furchtbar.
Ja, also ganz, ganz furchtbar dabei bin ich jetzt nicht. Aber im Endeffekt kann ich trotzdem alles unterschreiben. Also, wie du sagst, du hattest dann von Cody sehr viel die Signature-Aktion, von Gunther halt viel Dominanz durch Rest-Holds, durch verschiedene Power-Aktionen, dass man Chop oder sowas durchkommt. Es war das, was man standardmäßig erwartet von den beiden und nicht mehr. So klar, du hattest dann nochmal diesen Callback, dass es dann auch einen Sleeper gab und beim Sleeper dann dieses Durchrollen, wo es dann ja bei, was war es, Crown Jewel, Night of Champions, wie auch immer die Saudi-Events
heißen. Crown Jewel, es war Crown Jewel.
wo es dann auch damals die Niederlage für einen Gunther gab, ne? Also war, ja, blöd, das ist aber ärgerlich, damit hat man auch nochmal gespielt. Und im Endeffekt ist das Wichtigste, was du gesagt hast, das war halt hier wie ein Teaser. Und das zeigt man ja auch so ein bisschen mit dem Finish. Dieser klassische Fall von, ja, Gunther hat verloren, aber der hat ja eigentlich gar nicht verloren, weil sein Fuß war ja unterm Seil, man hätte ja gar nicht zählen dürfen. Deswegen sieht er jetzt auch eben nicht schwach aus in der Niederlage. Cody sagt ja auch schon in der Post-Show dann, jupp, ich hab's auch gesehen, Leute. Gunther, wenn er will, kann er auch sein Rematch haben, natürlich. Ist in Ordnung. Aber ich habe mir hiervon irgendwie mehr erwartet. Und ich hoffe mal, dass wir dann das, was wir uns erwartet haben, bekommen werden im nächsten Match.
Ja, also wie gesagt, es war von der Durchführung her von beiden, war das ein gutes Match, muss man ganz klar sagen. Wir haben die Chops schon gesehen, wir haben einen Powerslam von Cody gesehen, die Bionic Elbows und den Pedigree und Gunther dann auch mit der Powerbomb zurückkommt. Dann, wie gesagt, dieses Sleeper-Konter, auch Cody mit einem ganz merkwürdigen Sleeper an einer Stelle, wo er irgendwie so soll er den Kopf von Gunther umarmen irgendwie. Keine Ahnung. Und dann am Ende eben die Clotheslines, die Cody Cutter, den wir dann erst gekontert gesehen haben, bevor er dann durchgegangen ist. Ja, und wie gesagt, nach diesem, ja, nach dem Crossroads war das, wo es dann durchgegangen ist, wo es gab dann den versuchten Pinfall und du hast schon gesehen, dass Gunther sich quasi da so hingelegt hat in dem Augenblick. Und das finde ich war auch so ein Problem, weil dadurch so ein bisschen die Illusion zerbrochen ist, dass das aus dem Matchverlauf entstanden wäre. Also du hast gesehen, Gunther hat sich gezielt ans Seil gelegt, damit er quasi den einen Fuß so drunter legen kann und dann wird er ja quasi weggezogen. Aber ich fand dieses Finish ganz merkwürdig und ich fand, auch ganz ehrlich, es ist auch zum falschen Zeitpunkt. Also wie ging es dir da? Wie war deine Gefühlslage, als du es gesehen hast?
Also wir hatten das Thema ja sogar schon mal häufiger und ich kann es auch natürlich selbst jetzt irgendwie nicht besser lösen, aber das ist ja auch zum Glück nicht mein Job. Ich bin halt wirklich gar kein Freund mehr von diesen Finishes. X hat verloren, aber Y muss halt irgendwie stark aussehen. Und egal wie du es löst, aktuell, ich bin damit nie zufrieden. Also du hast jetzt zum Beispiel ja auch, das haben wir auch später bei Oberfemi gegen Brock, da kannst du sagen, ja gut, da hat man es eben so gelöst. Da hast du es wirklich mit der Brechstange uns in den Kopf eingehauen, dass Oberfemi dann noch stark aussieht, weil er irgendwie 7 F5s frisst und noch die Attacke vorm Match. Das war halt wieder eine Möglichkeit zu sagen, ah, guck mal, sieht aber irgendwie gut aus. Dann hast du bei einem Jacob Fatu das auch nochmal gemacht, wo du sagst, okay, der muss jetzt nochmal in 3x-Post-Turnbuckle gehen, also der ist schon harter Hund und deswegen verliert er jetzt nur, weil der hat auch vorher nochmal einen Low-Blow kassiert. Gerade auch dreimal bei so einer Show diesen Story-Teil zu haben, zu sagen, X verliert, aber Y muss, nicht Y muss stark aussehen, sondern so, die Person, die verliert, muss auch stark aussehen. Weiß ich bin damit irgendwie immer unzufrieden. Ich kann das ganz schlecht erklären, weil das ist halt auch so viel geworden. Ja. Weil du halt viele große Namen hast und du möchtest ja auch keinen schlecht aussehen lassen, aber einer von beiden muss halt gewinnen, natürlich. Weiß ich nicht.
Und am Ende vom Tag hat dieses Match dadurch für mich eigentlich relativ wenig Bedeutung, weil es eher sowas ist, das ist nicht mal ein richtiger Cliffhanger, sondern es war halt an sich war das gut, das war ein gutes Match und das wäre auch ein Weg zu einem sehr guten Match gegangen, aber es hat dann eben hier nicht, ich verstehe diese Entscheidung auch nicht, warum man das nach 11 Minuten 35 macht, warum man das da schon abbricht, warum gibst du den beiden nicht ein bisschen mehr Zeit, dass auch die Aktionen ein bisschen atmen können, dass die Vorgeschichte auch hier einen größeren Mittelpunkt bekommt einfach an der Stelle. Der Sleeper hat man hier angedeutet, hat aber, wie ich finde, noch nicht so die dominante Rolle gespielt. Hätte man mehr mitspielen können. Warum hast du das nicht mit eingebaut?
Ja. Gerade dieser Sleeper, in dem Cody Rhodes war, wo er quasi auch so ist, ja okay, ich bin jetzt gerade dabei, wegzuschlafen. Ich habe das so gelangweilt wahrgenommen, weil ich wusste, es passiert eh nicht. Also klar, es wird hier gerade so geschauspielt, als ist Cody Rhodes am Faden, es muss nur der Arm gehoben werden und dann ist er eben raus. Aber ist nicht, also du weißt halt so, ja nee, ist nicht.
Ja.
Deswegen so, also, die gleiche Aktion, alles genauso, ne? Nach 20 Minuten wirkt ganz anders als zu dem Zeitpunkt.
Deswegen, das Match wirkte überhastet in meinen Augen, viel zu schnell. Auch viel zu schnell wurden die Signatures ausgepackt. Das passt auch gar nicht zu beiden, muss man auch an der Stelle mal sagen. Das passt auch gar nicht zum Gunther, dass der schon nach 6 Minuten die Powerbomb auspackt. Das geht normalerweise über eine viel längere Dominanzphase von ihm, ne? Ich weiß nicht, ich bin damit echt nicht besonders glücklich gewesen. Ich fand das Finish nicht gut, weil das hatten wir jetzt auch zuletzt, wie du schon richtig gesagt hast, oft genug. es ist so eine halbgare Geschichte nach dem Motto, ja, wir haben es auf die Karte gepackt, es sah groß aus, wir haben versucht, was Großes anzuteasern und dann kriegst du eher was, was sich nach einer, das kannst du auch in der Form problemlos in jeder Weekly bringen. Und das finde ich so das Ärgerliche, wenn du dafür ein paar hundert Euro hinlegst, wenn du in der Halle zum Beispiel bist. Ich meine, die haben Spaß gehabt in der Halle, nichtsdestotrotz, aber ich finde, da musst du denen auch ein bisschen mehr geben als nur 10 Minuten an der Stelle. Das ist meine persönliche Meinung. Und deswegen, die beiden haben ja ihren Job erledigt, das war gut, aber ich glaube, dasselbe Match können die im Schlaf dir catchen.
Ich verstehe natürlich, auch wenn jetzt jemand sagt, guck mal, so wir kriegen doch noch das Match, so sonst doppelt sich da irgendwas. Also ist auch ein Ansatz, den man verfolgen kann, ist auch natürlich legitim, das zu sagen. Ne? Also es gibt ja auch in dem Sinne kein richtig und falsch, weil klar, kannst du auch sagen, warum sollen die jetzt hier 25 Minuten catchen fürs gleiche Ergebnis, wenn wir das große Match jetzt noch beim, keine Ahnung, SummerSlam oder sowas bekommen. Ist auch eine ganz legitime Meinung.
Ja. Ja, nichtsdestotrotz, ich finde es halt schwach. Also es ist trotzdem noch ein PLE und ich finde, PLEs, Pay-Per-Views, you name it, sollten die Matches auch eine gewisse Bedeutung haben und gerade wenn du so zwei große Namen hast, dann musst du den Leuten, die das Geld in der Halle bezahlt haben, um ein Ticket zu kaufen, auch einen entsprechenden Wert, Gegenwert dafür geben. 10 Minuten ist für mich eine TV-Show, das ist dann cool. Aber hier ist es halt eben einfach nur ein Übergang für eine womöglich größere Geschichte oder dann eben einen weiteren Verlauf. Mir ist das zu wenig. Die beiden haben trotzdem ihren Job gut erfüllt, aber das Finish fand ich schwach, überhastet und insgesamt alles andere als befriedigend, wie man hier in die Show reingegangen ist. Dann geht's weiter. Wir haben das zweite Match auf der Karte und das ist das WWE Women's Championship Match zwischen der amtierenden Titelträgerin Rhea Ripley und Jade Cargill. Da hatten wir ja auch die vergangenen Wochen schon. Ja, Jade Cargill wirklich in einer großen Dominanzgeschichte quasi. Ja, bei Saturday's Main Event hat sie ja sogar eine Rhea Ripley pinnen können. Und auch hier war natürlich der Fokus stark auf der Dominanz von der Jade Cargill über eine gewisse Zeit lang, lieber Kai. Wie ging es dir hier? Wie hast du das Matchverlauf wahrgenommen? Also ehe dann hinterher noch die Eingriffe kamen, zu denen wir nachher nochmal gesondert reden müssen.
Ja, das eigentlich wäre ich jetzt mit so einem richtigen Vintage-Headlock David Call reingeschaut und hätte gesagt, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, um den alten David-Klassiker auszupacken, weil was ich zu dem Match lese, ist ganz häufig, das war Jade Cargills bestes WWE-Match. Und da kann man mitgehen, ne, also es wird sich wahrscheinlich auch messen müssen mit dem anderen Rhea Ripley-Match, was sie bei WrestleMania hatte. Und dann frage ich mich dann so, okay, ja, verstehe ich zum gewissen Punkt, aber die Latte halt für so, keine Ahnung, wenn ich immer nur 4 schreibe, ne, und dann schreibe ich mal irgendwann so eine 3, dann sagen wir mal so, Mann, das ist Kais beste Note. Und ich so, ja, aber das ist trotzdem nicht gut. Und das ist so ein bisschen mein Problem hier, weil nicht mal, dass es schlecht war oder sowas, ne, und auch nicht, dass die beiden keine Chemie haben. Ich finde aber fast alles, was Jade Cargill macht, schlecht. Und das ist mein Problem. Also, es fängt halt auch an mit dieser eine Aktion, wo dann Rhea vom Apron aus dieses Cartwheel danach, nicht Cartwheel, aber diesen
Cannonball.
Salto nach, genau, diesen Cannonball nach draußen zeigt. Und beim ersten Mal hast du gemerkt, irgendwie, weiß ich nicht, Cargill hätte sie vielleicht fangen sollen oder irgendwas, sowas hätte da passieren sollen. Und sobald das nicht klappt, ist sie raus.
Ja.
Und das ist so, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Lass mal kurz 4 Minuten unterhalten. Ich weiß nicht, wie ich mich bewegen soll. Ich habe kein Positioning. Ich weiß nicht, wie ich das überspielen soll. Und das merkst du sofort. So, die Frau, die hat einen geisteskranken Look, die hat einen Appeal, die hat eine gewisse Aura, wenn sie reinkommt. Und sind dann auch Sachen einstudiert, 1:1, und das kann man so abspielen. Dann ist das vernünftig, dann ist das auch in Ordnung. Aber sobald es nur so minimal nach links und rechts geht und vom geplanten Weg abweicht, und dann ist es auch nicht so, ja, dann ist es, geht so, sondern so, nee, dann ist es schlecht. Und das ist auch hier mein Problem gewesen.
Und davon hatten wir in dem Match einige Momente. Ja. Also, das haben Mella und ich gestern genauso gesagt. Also wirklich auch der Punkt mit dem, sobald es etwas nicht 100% funktioniert, braucht sie unglaublich lang, um quasi zu improvisieren. Und da fehlt ihr absolut die Souveränität. Und selbst eine Rhea Ripley konnte das dann hier nicht kaschieren, in der Szene zum Beispiel. Wir hatten auch im weiteren Verlauf noch andere Momente, wo wir das gesehen haben. Wir hatten diesen, bei einem Backdrop zum Beispiel, also wo Rhea diesen Razor's Edge zeigen wollte, da hatte ich das Gefühl gehabt, dass sich Jade Cargill, dass die Gewichtsverteilung nicht 100% ideal gewesen ist.
Ja, der war sehr flach geschmissen irgendwie, einfach so hier flieg halt.
Es war kein Razor's Edge im Endeffekt, sondern es war sowas wie eine weggeworfene Powerbomb, ne? Und
ja.
passe eigentlich da nicht zu. Und wir hatten das diverse Male hier im Match. Und das ist auch das, was mich gestört hat. Du hast immer wieder mal so, Wrestling ist immer dann am besten, wenn du den Eindruck hast, dass alles so einen guten Flow hat, ne, dass da aufeinander reagiert wird, dass du keine Unterbrechungen hast. Und das hast du hier relativ häufig gehabt. Muss ich fairnesshalber dazu sagen, das hatten wir auch gerade in der Anfangsphase zwischen Becky Lynch und Sol Ruka hatten wir das auch. Ist am Ende aber besser geworden. Aber hier waren einfach ein paar Positionen dabei, die mir nicht so gefallen haben. Und ich bin auch, also wir haben schon deutlich schlechtere Jade Cargill-Matches gesehen, da gehe ich mit. Aber ich finde auch, dass das Match bei WrestleMania zwischen den beiden besser gewesen ist, weil ich hatte den Eindruck, dass eine Jade Cargill ab der 10-Minuten-Marke gepumpt hat wie ein Maikäfer. Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie durch gewesen ist und dadurch die Koordination schwieriger geworden ist und dass dadurch bestimmte Unsauberkeiten reingekommen sind. Und in der Anfangsphase hatten wir halt dieses übliche Geholper. Ich finde aber, ne, die Anfangsphase war so ein bisschen bestimmt da am Anfang natürlich erstmal eine Jade Cargill, die hier dominiert hat, wo draußen, wie du schon angesprochen hast, wo sie dann hinterher eine Rhea Ripley trotzdem auf die Schultern genommen hat, aufs Apron geworfen hat, gewürgt hat, zugeschlagen hat und so weiter und so fort. Dann eine Rhea, die aber auch dann mal wieder ausweichen konnte, eine Jade, die dann zum Beispiel in die Ringecke gegangen ist. Ja, wie gesagt, und eine Rhea, die dann immer mit ihrer Mischung aus Tempo und Kraft hier dabei gewesen. Da gab es mal einen Dropkick vom Top Rope, German gab es dann mal. Dieser erste Razor, der hat nicht funktioniert, da gab es ja einen Backdrop drauf, also Razor's Edge, da gab es einen Backdrop draus. Habe ich mich auch gefragt, ob das so real sein sollte, weil das war, sah erstmal schon so aus, als wenn sich Jade hier sehr, sehr schwer gemacht hätte und dadurch Rhea sie nicht hochbekommen hätte. Wenn das Absicht gewesen ist, Chapeau, habe ich dann gekauft. Aber im weiteren Verlauf haben wir eben auch gesehen, dass sie diesen Razor's Edge offensichtlich nicht so gerne nehmen wollte. Vielleicht war ihr die Höhe nicht genehm oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie den ja dann nur so halb hoch quasi genommen. Ja, also ich fand es in Ordnung mit einigen Abzügen, sage ich einfach mal so. Und wenn wir dann eben weitergehen, Kai, dann haben wir ja schon so ein paar andere Momente gehabt, wo es auch geholpert hat. Auch dieser erste Riptide-Konter in die DDT, der war auch nicht 100% flawless, wie man so schön sagt, oder?
Ja, und das zieht sich halt durchs Match durch, ne? Also, wenn jetzt so ein, auch da, ne, so ein Riptide-Counter, der nicht ganz sauber ist, den kaufe ich noch, ganz ehrlich, daraus, du musst dich so ein bisschen so wie in echt, du musst dich da so rauswinden oder sowas, das ist genauso wie, weiß nicht, kommt jemand aus dem AA, aus dem GTS-Ansatz raus, nehme ich auch, dass du dich da so ein bisschen rauswiggles oder sowas, alles komplett in Ordnung für mich. Aber es ist, also ganz doof gesagt, ins Phrasenschwein, so, es ist einfach die Summe seiner Teile in diesem Match. Und wie gesagt, es fing halt an mit diesem Cannonball nach draußen und ging dann wirklich durch jede Aktion durch, wo du gemerkt hast, hier wird jetzt gerade wirklich von diesem Plan, den wir uns gemacht haben, abgewichen, sobald auch nur ein Mühe irgendwie improvisiert werden sollte. Und was hat dann bei diesen Riptide-Sachen eher stört? Mich ist das Positioning von einer Jade Cargill, was einfach immer off ist. Also so, die macht immer so 3-4 Schritte zu viel, weil sie irgendwie nicht weiß, wohin mit sich und mit ihrem Körper. Und wenn wir jetzt auch schon bei Sachen sind, die nicht komplett rund laufen, kommen wir zu einer BFAB, weil das ist für mich wirklich, wer war's? Wer war der immer gemimt wurde? Tongaloa?
Tongaloa, ja.
Ja, das ist schon so auf dem Level. Also, wenn du es schon verkackst, einen Fuß auf Seil zu packen, ne? Das ist krass. Ja. Das ist schon eine Hausnummer.
Und das war ihr einziger Job eigentlich, ne? Das war auch dazu sagen. So.
You had ja, one war, job.
Ja, es war wirklich, das war wirklich schlimm. Also da kam irgendwie auf dem weiteren Verlauf, kam dann eben, da gab es ja den Riptide, vorher kam dann eben Michin und BFAB raus und dann soll ja eben BFAB den Fuß von Jade Cargill hier auf Seil legen und das hat dann nicht so geklappt und dann mussten sie da rumfummeln und der Ref musste noch ein bisschen mitspielen. Das ist alles nicht so cool. Dann haben wir noch den weiteren Eingriff von Charlotte gehabt, die ja dann die beiden Vasallinnen hier von Jade Cargill aus dem Match genommen hat mit dem Crossbody. Und dann haben wir ja sozusagen die Doppelung gehabt, ne? Dass wir dann den Jaded sehen von Jade Cargill gegen Rhea Ripley. Und da habe ich auch so gesagt, guck hier, da kann sich BFAB mal eine Scheibchen von abschneiden. So, die Charlotte kann das, ne? Die hat dann den Fuß von Ripley aufs Seil gelegt.
Die hat mal höher Pins unterbrochen.
Ja. Also von daher, ja. Ich fand das auch, also die Idee, weil das habe ich auch teilweise gelesen, dass Leute sagen, das ist ja dasselbe, was man hier gemacht hat mit dem Fuß auf Seil. Ja, aber das war der Plan dahinter. Das war die
Geschichte. Ja, also das ist natürlich, deswegen ist es, also auch da wieder, die eine sieht stark aus, jetzt sieht die andere aber auch stark aus, ne? Es ist so ein bisschen 1-gegen-1. Nur, dass du halt am Ende dann wirklich auch einen klaren Sieg hattest von einer Rhea Ripley.
Und ist natürlich auch in der Geschichte, entschuldige, wenn ich das Wort falle, ist natürlich auch wichtig im Hinblick auf die Story zwischen Charlotte und Rhea Ripley. Also, dass Charlotte hier quasi mit dafür gesorgt hat, dass Rhea Ripley überhaupt noch Champion ist, weil das kann sie ihr jetzt unter die Nase reiben. Sie wäre nämlich gepinnt worden an der Stelle.
Und auch natürlich eine mögliche Fehde in Richtung Number One Contender Spot auch zwischen Jade Cargill und Charlotte natürlich, ne?
Genau, da haben wir nämlich dann im Postgame quasi noch hier die Auseinandersetzung von Jade Cargill und Charlotte gehabt, die sich gekloppt haben. Und ja, das riecht alles sehr stark danach, dass wir da noch eine weitere Auseinandersetzung zwischen den beiden hier sehen werden. Am Ende gewinnt Rhea Ripley hier nach dem, da gibt es noch den Headbutt und den Riptide und dann war die Sache hier gelaufen. Ich bin ganz ehrlich, mir hat das Match zwischen Rhea und Jade bei WrestleMania besser gefallen, weil es kürzer gewesen ist, auch nicht so überladen gewesen ist. Dafür aber mehr on point. Und hier hatte ich das Gefühl gehabt, da hatte man viele Ideen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Jade davon ein bisschen überfordert gewesen ist. Rhea war wie immer top, das muss man einfach sagen. Rhea zieht auch sie hier natürlich zu einem besseren Match, als das wahrscheinlich viele andere könnten. Aber die hat hier auch ordentlich, also ich habe auch zu Mella gesagt bei dem Watch Together, also da, die hat auch wirklich hier hart für ihren Paycheck heute arbeiten müssen mit Rhea Ripley, was das angeht. Also ja. Na. Ja.
Ich werde auch, glaube ich, nicht mehr warm mit Jade Cargill. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Dieser ist halt wirklich nicht gut. Sie hat Glück, dass sie in dieser Position ist, aufgrund ihres Appeals. Von ihrem Talent gehört sie da meilenweit von weg.
Ja, da gibt's garantiert viele Frauen im Roster, die mehr Talent haben, was das Wrestling angeht, ja. Übrigens Charlotte und Jade ja auch in einem Four-Way beim Queen of the Ring Turnier. Die sind da auch in einem Block quasi mit drin. Weil die Brackets sind jetzt auch bekannt gegeben worden. Also, die muss ich jetzt nicht aber aufzählen.
Aber das sind doch 1-gegen-1 Matches, oder bin ich blöd?
Nee, das sind Four-Ways. Nee, ach, doch. Das sind Four-Ways.
Das sind Four-Ways?
Wo tue ich mich jetzt gerade? Warte mal. Doch, das sind Four-Ways, das ist richtig. Was ich sage. Es ist Sol Ruka gegen Lyra Valkyria, gegen Charlotte, gegen Jade Cargill. Doch, ist richtig.
Sind es bei den Männern auch Four-Ways?
Es sind alles Four-Ways.
Okay, weil ich habe einfach nur, weil es einfach so mit den Farben so war, bin ich irgendwie davon ausgegangen, das sind 2-gegen-2 Matches. Du hast absolut recht.
Ja, also, so kann man sich irren. Ich habe auch erst ein bisschen gestutzt. Und dann habe ich nochmal nachgelesen und so, ah, guck mal, das sind alles Four-Ways, ja.
Ja, aber das ist halt Charlotte Flair und Cargill, das ist halt beides blau. Und dann war ich so, ja, dann wird das ja die zwei blauen gegeneinander und die zwei roten gegeneinander sein, weißt du?
Ja. Ja, aber im Endeffekt, ja, sind es halt einfach die zwei von SmackDown und die zwei von Raw.
Ja, ja.
Aber es ist verwirrend. Auf jeden Fall das Match hier, um darauf zurückzukommen. In meinen Augen nicht so gut wie das von WrestleMania. Sehr viele Ungereimtheiten, sehr viele Unsauberkeiten dann eben auch dazwischen und das bis hin zum Finish sozusagen. Und das hat es dann schon runtergezogen. Ja, machen wir weiter hier. Nächstes Match, Brock Lesnar gegen Obafemi. Da haben wir ja schon im Vorfeld ein bisschen spekuliert, wie das ganze Ding hier ausgehen könnte. Also du hast es schon angesprochen. Erstmal, die Crowd war hier super dabei, bei beiden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also bei Brock Lesnar, wie sie mitgesungen haben bei der Theme, fand ich super cool. Auch diese Schwenks über die Crowd quasi, während Oba reingekommen ist und alle sind irgendwie am mitgrooven und am mitstapfen quasi. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und ja, im Endeffekt, also hast du diese Handyaufnahmen von dem Brock gesehen während des Oba-Entrances?
Wie er selber so gewiped hat zum genau, Oba-Entrance, genau. Ja.
Also der Brock ist gerade sehr entspannt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das Match geht hier noch vor der Glocke los. Brock Lesnar attackiert nun Obafemi hinterrücks. Es gibt die Schläge und dann gibt es auch sofort den ersten F5. Es gibt den zweiten F5. Es gibt den dritten F5. Es gibt den vierten F5. Und man denkt sich, ach du Schande, es ist ganz schnell vorbei. Aber es gibt nur einen Two-Count. Und das überrascht auch einen Brock Lesnar. Und dann kriegen wir eine längere Kimura-Phase, weil sich ja dann Ober den Arm gehalten hat. Und auch hier, ich will deine emotionale Lage hören hier. Also wie ging es dir da vom Fernseher, als du das gesehen hast? Hast du gedacht, ach du Schande, jetzt haben wir hier, weiß ich nicht, John Cena 2.0, Goldberg 2.0, whatever?
Also ich bin natürlich davon, deswegen habe ich es auch getippt, ausgegangen, dass Obafemi verliert. Ne? Und auch hier war dann eine ähnliche Frage, wie lässt Obafemi verlieren und nicht komplett schwach aussehen? Wir fangen schon mal an mit einer Hinterrücksattacke. Ne? Also das ist schon mal, der erste Schlag ist gesetzt und weil er dann irgendwie benebelt ist, kassiert er dann 3 F5s, okay, wir gehen schon mal rein mit 3 Finishern. Wenn er auch jetzt verlierst, wäre es quasi storymäßig okay gewesen, ich mache Anführungsstriche. 4 F5,
übrigens.
Ja, genau, aber es war ja der dritte, dann eine kurze Pause und dann mein vierter hinterher.
Ja, weißt du das? Okay, touché.
Ja. Und dann ist er sogar Lesnar so, ach du meine Güte, was machen wir jetzt hier? Also so, Punkt schon mal erfüllt, Brock Lesnar ist geschockt, führt zu, Obafemi wirkt krass. So, ne? So einfach ist das. Und dann eben das mit dem Kimura, wo du so bist, oh, schade Aktion, die hat schon einen oder anderen Typen besiegt. Und auf einmal hast du halt Obafemi, der Brock Lesnar, der jetzt schon nicht so 60 Kilo wiegt, hochhebt. Ne? Und Brock Lesnar, auch da wir schon mal gesagt haben, menschlich, anscheinend ziemliches Arschloch, im Ring unfassbar talentiert, besonders wenn er Bock hat. Und auch hier wieder die Mimik, als er hochgehoben wird von einem Obafemi, on point. Also geisteskrank on point, muss man einfach sagen. Dann, er wehrt sich ein bisschen, rennt rein, rennt in Lesnar, zeigt einen Chokeslam. Muss ich übrigens ein bisschen daran denken, gab es nicht immer diese Backstage-Story, wo irgendwie Lesnar gesagt hat zu AJ Styles, du, wenn du bei meiner Aktion mitspringst, haben wir ein Problem? Und dann denkst du, Mann, also bei dem Chokeslam ist Lesnar richtig scheiße mitgesprungen.
Ja, ja. Da war er ein bisschen trigger-happy. Er ist zu früh abgesprungen und dadurch ist er halt einfach nur gesprungen, sozusagen. Ja, und Oa musste darauf reagieren. Dadurch war es ein bisschen daneben. So ja.
Und im Endeffekt hast du dann ab hier nur noch Geballer und Vollgas gehabt. Ne? Dann wirklich auch mit Obafemi-Aktion, wo er dann da in die Ringecke rennt und dann wieder in Brock Lesnar rein würde. Also ich glaube wirklich, dass sich der Ring da auch bewegt hat. Bei dem Rennen in die Ringecke und dann in die andere wieder zurück. Das Ding ist halt als Match sehr schwierig zu bewerten, weil du hast gemerkt, da ist richtig Feuer drin, weil sie es auch wirklich geschafft haben, dass man trotzdem denkt, ey, vielleicht kommt Obafemi hier noch zurück. Mhm. Ich finde, damit haben sie gut gespielt, in den nur 6 Minuten, die das Match halt ging, aber damit haben sie gut gespielt. Am Ende waren es dann doch halt nochmal Suplessen und nochmal, ich weiß ja nicht, 1 oder 2 F5s, auf jeden Fall einer draußen durch den Tisch. Und selbst da haben sie es ja sogar gemacht. Es gibt den Countdown und nicht dieses, ah, Obafemi kriegt jetzt so eben vor 10 rein, sondern so, nee, der steht halt bei 7 auf.
Ja.
Und ist so, Leute, was wollt ihr überhaupt von mir? Also.
Ja, und gib mir mehr, ne, dieses Ding wirklich. Genau. Also wirklich so, ne, ich kann noch und ja, mein Arm tut weh, ich bin gerade durch den Tisch gegangen, aber ist mir egal, ich komme nochmal zurück. Und das fand ich halt auch geil. Und dann auch im Ring, dann gab es nämlich diese Running Uppercuts. Und wie du schon gesagt hast, die haben halt eine unglaubliche Wucht, ne, weil der wirklich auch nur großes Tempo erreicht und mit ordentlich Kraft da auf den Lesnar einhämmert. Und auch, dass der Lesnar dann hochnimmt, quasi zu dieser Back-Suplex-Position, den wegwirft. Und okay. Dann lässt er aber heute Bock, das auch mal zu nehmen. Ne? Das macht ja auch nicht für jeden.
Und du musst auch erstmal so einen Lesnar hochheben und schmeißen. Ne? Also, also der ist jetzt auch nicht so leicht, glaube ich.
Nee, und da oben kann der halt auch nicht mehr viel machen. Genauso haben wir gestern auch drüber gesprochen, auch dieses Hochheben von Lesnar aus dem Kimura, aus dem Sitzen heraus. Da kann sich natürlich Lesnar so ein bisschen steif machen und so ein bisschen mithelfen. Aber im Endeffekt machst du quasi eine Kniebeuge mit einem, wie viel wiegt Lesnar gerade, 130, 140 Kilo Typen einfach mal, ne, nach oben.
Ja, und du deadliftest den halt noch vorher.
Genau.
Das kommt dazu. Also.
Ja. Und ja, dann gab's ja diesen versuchten Fall from Grace von Obafemi und da ist Brock dann oben drüber gegangen, landet auf den Füßen, wo ich auch gedacht habe, okay.
Lucha Brock,
so, ihr habt die Knie so ein bisschen knirschen hören, aber ist okay. Und dann gab's eben den letzten F5 sozusagen und dann genau den 7. F5 und dann ist das Ding hier gelaufen. Boah, ich habe gestern gesagt, ich brauche so ein bisschen, um über dieses Match nachzudenken. Jetzt ist dieses Match schon ein paar Stündchen her und ich bin mir noch immer unschlüssig. Ne? Es war irgendwie klar, auch Brock hat ja dann geschrieben, hier so 1+1 macht 2, hat nicht so richtig Sinn ergeben, aber es wird hier garantiert noch ein drittes Match der beiden geben. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Man hat alles probiert, um Obafemi stark aussehen zu lassen. Und ich glaube, das ist das, was man mitnehmen kann.
Ja.
Aber irgendwie ist es trotzdem. Ich bin nicht 100% glücklich damit. Ich hätte auch hier gerne noch 2-3 Minuten mehr gehabt, weil ich das geil fand, wie die beiden Großen sich hier verkloppt haben. Aber gut, nach 7 F5s kann man auch mal liegen bleiben.
Das stimmt. Also ich glaube, hier darf man auch nicht mit Wrestling-Logik rangehen, ne? Weil auch da, also wir reden von 7 F5s, ist einfach auch nur dumm. Ne, also, muss man ja ganz klar sagen. Gehe ich aber hier mit meiner Emotion, die das in mir ausgelöst hat, hatte ich eine verdammt gute Zeit in diesen 6 Minuten. Also, du hast gemerkt, die Leute haben Bock. Also, von daher, das ist doch genau das, was du wolltest. Natürlich muss jetzt hier Lesnar einen Sieg holen, ja eigentlich nicht, aber du kannst eben dann das berühmte Rubber-Match aufziehen. Jeder hat einen Sieg. Ich hoffe, du gibst dann auch Obafemi den 2. Sieg. Ne, da, also, das wäre dann noch relativ wichtig, auch vielleicht, um das Match nochmal später zu bewerten.
Ja.
Aber für das, was es war kein gutes Wrestling-Match, aber es war ein absolutes Spektakel.
Ja.
Und das finde ich nice.
Und das sind ja Brock Lesnar-Matches zuletzt sehr, sehr oft einfach gewesen. Ne? Da geht es halt um diesen Show-Faktor, der dabei ist, um diesen Freak-Faktor auf eine gewisse Art und Weise, den auch ein Obafemi natürlich mitbringt. Und das hat man ja hier auch gemacht, ja. Ne? Diesen Freak-Faktor, der steckt unzählige F-Files ein. Auch der Kimura, der den Arm von Cody Rhodes gebrochen hat, der den Arm von einem Triple H gebrochen hat, da hält er sich halt einfach nur den Arm so ein bisschen an den Körper, aber keine Chance, dass da irgendwas kaputt wäre, ganz im Gegenteil. Nein, also das hat funktioniert. Ich bin irgendwie generell mit dieser Ausrichtung nicht ganz so zufrieden, aber auch da, ich glaube, es ist gar nicht so dumm, dass man Ober jetzt so eine Niederlage beigebracht hat gegen so einen Gegner wie Lesnar, weil das dämpft so ein bisschen zukünftige Niederlagen ab. Verstehst du, was ich damit aussagen möchte? Weißt du, wenn er gegen kleinere Gegner mal verliert oder dann auf einem anderen Wege eine Niederlage kassiert. Es ist ja nicht die erste Niederlage, sondern die erste Niederlage war halt gegen Lesnar und gegen Lesnar kann man verlieren, so in dem Sinne.
Ja, anderes Problem ist natürlich auch zu sagen, deine eine Niederlage war gegen nach einer Hinterrücksattacke und 7 F5s gegen Brock Lesnar. Also ist eigentlich alles andere danach trotzdem deine erste Niederlage.
Ja. Aber ich finde, so groß hat jetzt diese Attacke zu Beginn ist auch nicht, ja gut, hat natürlich Tür und Tor für die ersten 4 F5s geöffnet, ja.
Ja, aber deswegen ist es trotzdem halt schwierig, ne?
Ja. Ja, ja.
Du hast immer Probleme, wenn du Leute so groß machst. Also, ne, wie bei Roman, wie beim Fiend oder sowas. Also, immer schwierig.
Ja. Naja, also, wir werden damit leben und wir werden auch garantiert, da gucke ich Richtung SummerSlam, werden wir da garantiert noch ein Match der beiden bekommen. Und auch ein Lesnar ist ja für mehrere Shows noch angekündigt und ich bin gespannt, welchen Weg er da noch gehen wird und wann und ob es dann wirklich auch ein Retirement geben könnte und wird. Wir machen weiter hier im Programm. Wir sind beim Women's Intercontinental Championship Match angekommen zwischen Becky Lynch und Soruka. Auch da gab es ja im Vorfeld ein bisschen Verletzungssorgen, Verletzungsgerüchte. Aber Soruka fit, hat hier die Freigabe bekommen, konnte hier antreten. Ich finde gerade, das habe ich auch so in der Watch Together gesagt, Kai, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde das gerade eine Soruka sehr stark, was so ihren Entrance angeht und so die Ausstrahlung angeht, sehr stark runtergedampft worden ist, so sehr basic. Weißt du, die kommt rein, macht ihren Gruß in die Kamera, klatscht dann ab. Also es ist kein großes Posing oder sonst irgendwas, sondern es ist sehr Babyface-Rookie-mäßig. Siehst du das auch so?
Ja, ich weiß aber nicht, warum man das so macht, weil ich finde, da geht auch so ein bisschen Ausstrahlung wieder verloren, meiner Meinung nach. Also im Endeffekt ist es, sie kommt halt raus, steht da so einmal AJ Lee-esque, macht halt ihre Pose und das war's. Also, weil ich finde auch so vielleicht ist es einfach Einbildung, keine Ahnung. Ich finde auch so, aber die Reaktion auf den Entrance ist auch irgendwie so ein bisschen weniger geworden.
Ja, ich finde also die Crowd hatte andere Lieblinge als Soruka. Also, die mochten die, aber sie liebten sie nicht. Ich glaube, so kann man es sagen, oder? Wie siehst du das?
Ja, das ist eigentlich eine gute Beschreibung. Und zum Match an sich, wenn wir da jetzt mal reingehen, ich fand die allererste Aktion, dachte ich mir so, okay, cool, das ist halt so Soruka, ne, wo dann diese Attacke kommen sollte und sie weicht dann so crazy aus und steht direkt wieder auf, wo ich so war, alles klar, so das ist eigentlich die Soruka, mit der du jede Crowd over gewinnen kannst, sofort mit so Aktion. Und dann ging das Match los, so richtig. und dann war es auch sehr schnell weg, oder? Dann war das Tempo raus, es wurde so ein bisschen botchy, es wurde ein bisschen unsauber. Anders unsauber als das Jade Cargill-Rhea-Match, aber so viele kleine Wackler,
ja,
die aber auch an beiden lagen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also auch da, ne, so Wrestling, so Druck, Kohle, Diamanten, bla bla bla, ne, kennst du den Spruch. Aber auch hier frage ich mich, ob das vielleicht zu schnell zu viel für Soruka ist. Weil ich finde, sie wirkt so ein bisschen überfordert. Also gerade auch, als wir diesen Springboard 450 von ihr gesehen haben, als hätte sie so gedacht, okay, jetzt nicht botchen, jetzt musst du denn auf jeden Fall stehen.
So hat das auf mich gewirkt. Ja, muss man fairerweise dazu sagen, davor war dieser Sasuke-Special, wo sie aus dem Ring gesprungen ist quasi mit dem Backflip und wo sie mit Ach und Krach noch die Rotation, genau, wo sie hängen geblieben ist und mit Ach und Krach noch die Rotation bekommen hat. Ich habe aber auch, das habe ich auch gemeint, so, du hast richtig gemerkt, so, okay, ich nehme mir jetzt diesen einen Moment, so, jetzt springe ich. Ne? Und ich nicht so, ich springe jetzt, sondern einmal kurz durchatmen. Und ich hatte auch wirklich den Eindruck, gerade zu Beginn gehabt, dass hier ein bisschen Nervosität dabei ist. Die ersten Aktionen haben noch gut funktioniert, aber dann habe ich den Eindruck gehabt, sie hat sehr vieles noch mit ihrer Athletik kaschiert, aber es lief nicht 100% rund. Es ist trotzdem super beeindruckend, was sie macht, aber ja. Ich glaube, dass sie da auch einfach noch so ein bisschen den Groove braucht und den Groove hat sie noch nicht. Vielleicht auch gerade, ich glaube, was da ein großer Unterschied ist, ist das, was ja auch, was sie schon mal in Interviews angesprochen hat, ist natürlich, dass du ja, bei NXT kriegst du auch negative Reaktionen, wenn du was daneben haust, aber natürlich, wenn du das auf der ganz großen Bühne machst bei WWE, dann ist so ein verkackter Soul Snatcher natürlich schon ein Riesenbotch, der einmal komplett viral geht sozusagen. Und ich glaube, dass das was ist, womit es schwierig ist, umzugehen. Es ist halt ein Unterschied, ob du, keine Ahnung, ich sag mal ganz blöd, 10 negative Mails oder 100 negative Mails bekommst oder deine Instagram-DMs oder whatever. Ne? Und ja. Ich glaube schon, dass das so Bewusstsein von den Talent schon eine gewisse Rolle spielt. Soruka ist 26, darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also sie ist jetzt nicht, die ist 3 Jahre, beziehungsweise ich glaube 4 Jahre dabei jetzt knapp. Also die ist jetzt nicht komplett abgebrüht, was irgendwie, was, die ist nicht schon einmal um die Welt getingelt mit dem Wrestling, sondern die ist halt wirklich noch sehr, sehr frisch dabei. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das nicht so einfach ist.
Klar, also das war ja, falls du dich erinnerst, das war ja auch eine Sache, die wir schon sogar damals angesprochen haben, bei diesem Soruka gegen Kehlani Jordan Match, wo alle gesagt haben, oh, das war ja hier nur Gymnastik oder sowas, das war ja gar kein Wrestling-Match, wo sie auch super viel krankathletische Sachen gezeigt haben, die auch nicht immer perfekt sauber waren, aber auch gesagt, ja, komm, so geht schon. Das Problem ist halt nur, irgendwann musst du halt sagen, entweder ich mache die Aktion sauber oder ich dampfe eine Aktion runter, weil klar, ja. Jetzt, wie gesagt, die 26 oder sowas, ne, aber auch da, das Match gegen Kehlani Jordan ist jetzt halt auch schon ein bisschen her, ist auch schon bestimmt 2 Jahre her jetzt, hätte ich gesagt, ungefähr grob. Und auch da jetzt, muss halt gucken, finde ich jetzt meinen Flow in diesen Aktionen? Klar, ne, Main Roster, anderer Druck, neuer Druck, viel mehr Augen auf dich. Von daher, gib ihr noch von mir aus auch ein halbes Jahr. Aber da muss ich ganz klar sagen, aber dann müssen die Aktionen irgendwann sitzen, weil sonst ja. Wirst du zu Sin Cara.
So schlimm ist es noch nicht, aber.
Nein, aber
ich weiß, was du meinst.
Ja, irgendwann ja. Wirst du halt zum Gag.
Ja. Ja, trotzdem, ne? Also, wie das war, da war halt alles dabei. Das war alles dabei von, es sieht wirklich absolut beeindruckend aus. Also, wie dieser, ich glaube, das war ein DDT, den sie gekontert hat, mit diesem Flip.
Ja, das war krass. Das sah top aus.
Ja, und deswegen meine ich, also, am Anfang hast du es halt gemerkt, dann, dieser Sasuke Special, der war halt noch blöd irgendwo, aber dieser Flip daraus ist halt irre, ne? Und ich glaube auch, dass sie noch ein bisschen Unterstützung dabei braucht, wie sie das Moveset entsprechend anpasst, dass es halt immer so gehen kann. Also, dass sie das auch immer durchziehen kann. Und das sollte hier, glaube ich, so eine Art Showcase werden. Und das hat nur zum Teil für mich funktioniert. Das Match an ja. Sich fand ich aber trotzdem spannend. Also, ich fand das trotzdem gut, was die beiden da erzählt haben. Wie ging es dir da?
Also, es ging natürlich noch, also, was so ein bisschen der Spannung einen Abbruch getan hat, ist, dass du halt 2 Geschichten zeitgleich erzählst. Ne? Du hast halt zum einen mal Soruka, die jetzt hier ihren großen Moment haben möchte und gewinnen möchte gegen Becky Lynch. Auf der anderen Seite hast du aber auch die Story rund um Becky Lynch und Jessica Carr, die halt immer noch so mitten im Match drin ist. Sei es irgendwie, du zählst zu langsam oder du warst draußen, deswegen hast du meinen Schoolboy-Pin nicht schnell genug gezählt oder ich möchte dich hier in die Schussbahn ziehen. Jessica Carr wehrt sich aber und haut deswegen Soruka vom Seil. Das war so ein bisschen dieses Problem, also du hast halt so mit einem Arsch auf 2 Hochzeiten getanzt.
Ja, das stimmt schon. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich wollte eine Aktion noch ansprechen, auch hier beim Soul Snatcher. Wir haben einmal diesen Soul Snatcher in den Armbar gesehen, was dann auch so eine Submission-Phase quasi eingeläutet hat. Das fand ich eine ganz coole Idee, wie man das da ja. Eben gemacht hat. Danach gab es dann eben den ersten Streit zwischen den beiden. Wir hatten auch diesen X-Factor vom Top Rope, wo ich auch gesagt habe, den wird sie garantiert nicht mehr zeigen, wenn sie irgendwie 40 ist. Also sollte sie zumindest nicht. Ja, und dann, wie gesagt, diese großen Aktionen da zum Ende, diesen Sasuke Special, diesen Springboard 450, den wir da gehabt haben, dann auch diesen
ganz kurz noch vorher, nach diesem DDT, also wo dann ja Soruka das gekontert hat, dann hat sie einen Superkick gezeigt, den hat Becky Lynch auch brutal mit dem Gesicht gefangen, ne?
Ja. Yeah.
Also, weil das war wirklich so dieses, es kam gerade der Kick und genau in dem Moment geht Becky Lynch einen Schritt nach vorne. Also, der hat, glaube ich, gut connected.
So sah es aus, ja. Wie du jetzt gedacht hast, und dann das Finish ist ja dann wirklich dieser Moment gewesen, wo Soruka für irgendeine Aktion gehen wollte aus dem Seil und ja, dann gab es dieses Hin und Her quasi, was wir hier gehabt haben mit Jessica Carr auch an der Stelle. Im Endeffekt gab es mehrere Konter und auch da an einer Stelle sah es sogar so aus, als wenn Becky Lynch hier irgendwie aufs zweite Seil gehen wollte und hat quasi was angedeutet wie ein Soul Snatcher, was garantiert nicht gekommen wäre. Aber ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende gibt es dann den Konter aus dem Manhandle Slam auf das zweite Seil in den Soul Snatcher.
Also wir hatten noch vorher den Manhandle Slam von Sol Ruka übrigens. Weil das war ja dieses, wir klauen jetzt die Finisher, deswegen war es ja auch dieses, oh, Becky Lynch zeigt jetzt einen Soul Snatcher, aber dann hat sie danach ja den Manhandle Slam kassiert für eine 2. Ja.
Ich hätte gerne mal einen Soul Snatcher von der Becky Lynch gesehen.
Ja. Und dann war es eben, wie du sagst, soll der Manhandle Slam kommen, es gibt daraus den Konter in den Soul Snatcher, der geht durch, 1, 2, 3. Das war das Finish.
Ja.
Wie fandest du das, die Finishing-Sequenz?
Ich mochte das mit dem Finisher-Clown nicht so richtig, weil es in meiner Frau wie Sol Ruka nicht so recht Sinn macht für mich, weil das eben so ein uniker Finisher ist, den du nicht mal eben so zeigst, weißt du? Das hat für mich nicht funktioniert und auch diese Aktion quasi auf der, vom Manhandle Slam in den Soul Snatcher war auch nicht so flüssig, wie ich mir das gewünscht hätte. Da hat es auch hier und da ein bisschen gehakt. Wie ging's dir?
Ich hatte das Problem, du hast dann gesehen, es wird so in diesem Viertel des Rings gekämpft. Ja. Und du wusstest, okay, eigentlich, also wir warten doch jetzt nur darauf, dass der Soul Snatcher kommt. Mhm. Das kommt natürlich daher, dass wir jetzt schon relativ viele Soul Ruka-Matches auch durch NXT gesehen haben. Ne, für Leute, die jetzt weniger Soul Ruka gesehen haben, ist das immer noch cool. Genauso wie es halt für uns am Anfang auch super krass war, dass der immer kam. Aber als sie dann angefangen haben, da so rumzucatchen, wusste ich, ja, gleich kommt er.
Mhm.
Und die waren ja schon so eine 2 Minuten in dieser, anderthalb Minuten in dieser Ringecke, weil du hattest ja auch diese Sequenz mit dem Finisher, Claudia, die hattest du ja auch da.
Ja.
Und dann wusstest du, ja, gleich kommt da der Soul Snatcher. Und das nimmst du die Überraschung raus, weil man fährt da so ein bisschen diesen RKO out of nowhere Zug. Das Problem ist, den kannst du halt aber wirklich so, den kannst du aus dem Stand zeigen. Also ich kann ja jetzt einfach einen RKO machen. Aber ein Soul Snatcher, da brauchst du halt schon die Ringecke für. Und da geht dann die Überraschung irgendwann flöten. Deswegen fand ich das Ende irgendwie nicht so geil.
Ja. Ja, das meine ich ja. Ne? Der Soul Snatcher ist halt so unique auf seine Art und Weise und der braucht halt so ein Setup, dass du den eigentlich nicht dauerhaft als Finisher nehmen kannst. Den kannst du jetzt in der Anfangsphase ein bisschen benutzen, damit du quasi so eine Art Highlight-Reel kreieren kannst. Aber das haben wir auch schon bei NXT im Endeffekt gesagt. Ne? Da,
ja.
Aber auf Dauer ist das halt eben kein guter Finisher, weil der sich natürlich auch wirklich abnutzt. Du brauchst immer dieses perfekte Positioning von deiner Gegnerin dabei. Wir haben auch da gesehen, wie dann teilweise Gegnerinnen da reingesprungen sind, mehr oder weniger in den Soul Snatcher, damit das funktioniert, weil sie erst nicht richtig standen und dann auf einmal einen langen Hechtsprung machen mussten. Genauso brauchst du das Seil, wie du schon richtig angesprochen hast. Und du kannst es eben auch nicht von überall. Ne? Klar, wenn du da vielleicht einen Three-Way hast, dann kannst du damit noch ein bisschen arbeiten mit der Gegnerin oder so. Aber es ist halt eben kein perfekter Finisher, weil ein Finisher zeichnet sich halt immer dadurch aus, dass du wirklich aus jeder Position gegen jede Gegnerin zeigen kannst. Ja, deswegen funktioniert ein Stunner, deswegen funktioniert ein RKO. Das ist der perfekte Finisher, sondern Soul Snatcher ist irgendwo so ein bisschen dahinter. Aber wir werden sehen. Also ich bin der Meinung, dass sie brauchen noch einen Sekundärfinisher sozusagen.
Ja.
Ja, Match an sich fand ich insgesamt gut bis okay. Und ich finde es eigentlich auch ganz nachvollziehbar, dass man hier einer Sol Ruka den Belt gegeben hat. Was meinst du?
Ja, finde ich auch nachvollziehbar. Im Endeffekt, du gibst ihr jetzt ja diese große Chance. Wie gesagt, die Frage ist, kann sie mit dem Druck umgehen? Kann sie mit dem Spotlight umgehen? Das wird sich zeigen. Ich glaube auch, dass du jetzt da dann, je nachdem, was du ihr für Gegner gibst, ihr auch so ein bisschen mehr in die Karten spielen kannst, dass sie Gegner kriegt, mit denen sie gut arbeiten kann. Ich glaube, das könnte ein großer Vorteil sein. Becky wird höchstwahrscheinlich wirklich, wie du auch vermutet hast in der Preview, in Richtung Match mit gegen Jessica Carr gehen. Deutet sich halt schon sehr an mit dem, was wir jetzt die letzten Monate gesehen haben. Und ja, ich bin jetzt wirklich gespannt auf den Run von einer Sol Ruka. Weil man sieht ja, also man packt sehr großes Vertrauen in sie.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich hätte natürlich gern so ein wirklich großes Einzelmatch mit ihr und Io mal. Ne? Also für eine längere Zeit irgendwie was die beiden da auf die Beine stellen können. Das wäre natürlich schon extrem spannend. Aber mal gucken, welchen Weg da geht. Ich kann es auch nachvollziehen. Ne? Das IC-Belt sollte dazu gemacht sein, um jüngeres Talent ein Showcase zu geben, um die entsprechend zu fördern. Und ich glaube, du kannst jetzt auch problemlos hier einer Becky nochmal ein Rematch geben. Du kannst auch diese Geschichte noch ein bisschen ziehen. Aber am Ende muss halt Sol Ruka als Siegerin rausgehen. Und das hat ja auch Lara Valkyria hat ja auch geholfen, dass sie mit Becky gearbeitet hat, auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Auch wenn sie jetzt nicht als Topstar rausgekommen ist, aber ich glaube, allein um in diesen Groove reinzukommen, von NXT zum Main Roster, ist das schon gut, dass du mit jemandem wie einer Becky Lynch arbeitest. Hast du übrigens mitbekommen hier? Wir haben den nächsten Zettel dann jetzt Main Event für Juli angekündigt.
Der New York, ne?
Yes. Genau das. Und
wann ist der?
Was?
Wann war der?
18.
Am 18.
18. Juli ist Saturday Night's Main Event und am 27. Juni, Juno, wie man das sagt, wenn man ganz merkwürdig ist, ist Night of Champions. Also, okay. Da haben wir noch einiges vor der Brust. Und einiges vor der Brust haben wir auch im Main Event hier. Es ist natürlich der Tribal Combat zwischen Roman Reigns und Jacob Fatu. Und es geht um die WWE World Heavyweight Championship. Und wir wissen, wenn Roman Reigns hier siegen sollte, dann muss der Fatu, der Jacob, der muss ihm dienen. Und also Kai, ich habe hier war hier fast ein bisschen verwundert beim Entrance. Also nicht nur, dass Jacob Fatu hier eigentlich als klarer Heel aufgetreten ist, sondern auch die Crowd mochte ihn ja gar nicht, oder? Also waren ja gar keine positiven Aktionen so gefühlt auf den Jacob Fatu.
Ja, ich glaube halt, das Problem war einfach, dass die Crowd halt sehr pro Roman ist, ne? Also, weil dass der Roman uns mal beehrt, das ist ja schon ein Wunder, ne? Dass er da mal vorbeikommt und dass er dann sogar noch nach Italien extra fliegt, nach Bella Italia für ein Match. Da muss man natürlich auch anfeuern.
Also, hier habe ich auch beim Livestream so ein bisschen auf die Uhr geguckt und mir ist aufgefallen so, oh, wir haben ja noch fast eine Stunde so auf der Uhr. Na klar, die Entrances waren sehr lang. Das muss man auch hier an der Stelle vielleicht nochmal betonen, Kai. Also, langer Weg zum Ring. Teilweise wurden auch mehrere Ehrenrunden gegangen. Also auch der Codestar Cody Rhodes, der hat ja auch hier wirklich das Lied komplett ausgeschöpft quasi. Die kompletten 2 Minuten 30, 50, wie lange es auch immer ist. Roman natürlich auch, aber auch Jacob Fatu hat sich genug Zeit genommen. Also das war auf jeden Fall so ein Punkt, womit man ein bisschen Zeitspiel betrieben hat. Nichtsdestotrotz, das Match der beiden bei Backlash war relativ kurz und knackig. Ich glaube sowas um die 17, 18 Minuten. Und jetzt hier haben wir tatsächlich ein Match bekommen, was fast an die halbe Stunde Grenze gegangen ist. Man wollte hier was Episches aufbauen und dadurch war der Matchflow ein ganz anderer als bei Backlash. Und das ist mir, fand ich gleich zu Beginn auffällig, weil du gemerkt hast, okay, die beiden müssen langsamer arbeiten, es werden die Signatures wesentlich später ausgepackt, es ist wesentlich weniger Tempo, auch wie ich fand, ein bisschen weniger Aggressivität im Match. Und damit hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Wie war es bei dir?
Also das war für mich wieder so ein klassisches, also wirklich ein ganz, ganz klassisches Tribal Chief Roman Reigns Match. Ne? Sehr methodisch, sehr langsam, auch viel Gerede mal zwischendurch. Ne? Dem Gegner mal sagen, hier so, ist schon auch deine Schuld, dass ich dir jetzt auf die Schnauze haue, ich kann da nichts für, so, you forced my hand. Jacob war immer wieder so mit Energie, all gas, no breaks, mal wieder rausgekommen. Das Problem ist, wenn wir jetzt an diese Roman-Matches denken, die wirklich gut funktioniert haben, seien es die ersten gegen einen Jey Uso zum Beispiel, ne, seien es aber auch eins der mit allerersten Matches gegen Kevin Owens, wo, glaube ich, sogar noch Empty Arenas hatten, meine ich sogar. Weißt du, wo dann auch so ein Handschellen-Spot nicht funktioniert
hat? Ja, ich weiß. War es beim Rumble?
Ich weiß, Corona-Zeit. Da habe ich einfach aus meinem Kopf gestrichen.
Okay.
Die Sache ist, diese ganz klassischen Tribal-Chief-Matches, wie ich sie jetzt nennen würde, die leben davon, dass man super emotional invested ist in diese Storylines. Weil dann diese Spannung auf, also, weil du dann durch weniger mehr Spannung erzeugen kannst. Dafür musst du aber invested sein. Und ich finde, das hatte man nicht so krass bei Jacob Fatu gegen Roman Reigns. Die hatten ein gutes Programm und die hatten da auch Intensität drin. Aber ich finde halt eben, diese Story hat immer von der Intensität auch gelebt. Von dieser Härte, von dem Kopf durch die Wand eines Jacob Fatu. Das Match hier hat aber halt nicht diese Fehde repräsentiert oder wieder gespiegelt, sondern den klassischen Tribal Chief Roman Reigns.
Mhm.
Und wir hatten es damals schon gesagt, diese Formel kann auch langweilig sein. Und ich finde, das war sie hier teilweise.
Für mich hat sich das Match auch gezogen. Es ging ja relativ seicht los, erstmal so ein bisschen abtasten im Ring. Da gab es ja relativ früh den ersten Tongan Death Grip, aus dem sich dann Roman Reigns befreien kann. Aus dem Ring flüchtet quasi Fatu gleich mit einem Dive auf ihn drauf. Und es geht dann halt eben quasi hier nach draußen erstmal, ne? Und da wird sich ja einmal durch die Zuschauer gebrawlt. Und da habe ich auch mit Mella drüber gesprochen. Sie meinte halt auch so, ja, das ist halt eine gute Art und Weise, wie du auf der einen Seite Stimmung erzeugen kannst, auf der anderen Seite aber auch einfach Zeit runterkriegen musst, weil da passiert nichts Großes. Du hast jetzt hier in der Anfangsphase, du hast ja keinen großen Spot. Also der größte Spot war ja wirklich so, dass dann Roman auf so einer, auf dem Geländer quasi stand und da den Jacob so ein bisschen verhauen hat und dass er ihm hier diese Eiswanne über den Kopf gehauen hat. Mit den Eiswürfeln drin. Aber da ist ja nichts passiert. Ne? Und bis man dann quasi wieder einmal so um den Ring gelaufen ist und dann kann man auf der anderen Seite wieder raus. Und ab da ging es erst für mich los. Und da war das Match halt schon 6, 7, 8 Minuten alt irgendwo. Aber da ist in meinen Augen dann nichts passiert. Dann Was ich dann wiederum mochte, war, als es dann losging mit der Treppe. Das war dann sowas, was für mich so ein bisschen diese Aggressivität zwischen den beiden auch repräsentiert hat. Davor war das für mich so 0815 Brawl, wie wir schon tausendmal gesehen haben. Aber der Einsatz der Treppe, gerade auch, wie der dann gegen einen Jacob Fatu und dessen Hand, den Tonga Death Grip Hand gewesen ist, das fand ich gut, oder? Also, wo dann die Hand eingeklemmt worden ist und da drauf und so.
Ja, also, ist ja sowieso ein bisschen dein Ding, eine Zielscheibe, irgendein Körperteil, hatten wir ja schon häufiger das Thema. Aber macht ja hier auch wirklich Sinn in diesem Match, weil man ja auch wirklich diesen Tongan Death Grip als die gefährliche Waffe oder als die gefährlichste Waffe sogar.
Die ist verboten, du.
Ja, das macht man nicht. Schon gar nicht gegen Familie.
Ja.
Dass man das wirklich so aufgebaut hat. Ich fand aber auch trotzdem ganz cool so kompromisslose Sachen, wie dass dann einfach die Treppe nach draußen geschmissen wird gegen Jacob Fatu, weil die Treppe erzeugt halt immer einen geilen Sound.
Ja.
Sei es da, du haust eine Hand drauf oder du trittst da drauf oder du schmeißt dich halt jemandem auch gegen den Kopf, so in dem Sinne. Das erzeugt einen gewissen Sound und das ist krass. Und zeigt natürlich auch, was halt ein Jacob Fatu für ein harter Hund ist, wenn er davon zurückkommt. Und ab da war dann auch so der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, okay, wir fangen jetzt mal an hier mit den Signature-Aktionen, weil das war ja mal wieder so ein Roman Reigns-Match, wo wir schon recht viele Superman-Punches gesehen haben, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Haben wir schon sehr früh bekommen. Und wir hatten nicht nur den Einsatz der Treppe gegen die Hand, sondern natürlich auch von diesem Werkzeugkasten, den wir da gehabt haben. Den gab es ja erstmal einmal an die Birne und danach gab es ja im späteren Verlauf ja auch nochmal den Werkzeugkasten auf die Hand.
Das war übrigens sehr gut, fand ich, weil du halt auch da so eine nächste Stufe der Härte hattest. Weil das war so ein bisschen, also so Sopranos-esque, so der große Roman von oben, so, guck, was ich jetzt machen muss. Ich musste jetzt so, ich möchte es nicht, aber ich muss jetzt die Hand zertrümmern, weil du bringst mich dazu, denn du musst ja unbedingt hier den Tongan Death Grip machen. Also, ne, so ein bisschen so das Familienoberhaupt, der gefährliche Pate, wie auch immer. Fand ich geil.
Ja, und wie gesagt, es ist natürlich auch so ein geiler Sound einfach, wie du schon richtig gesagt hast. Das knallt alles. Insgesamt aber trotzdem relativ wenig Waffen hier im Match eingesetzt worden. Ne? Dafür, dass da die Möglichkeiten da gewesen sind. Man hat viel geteased. Ne? Also ich weiß, ich kann mich auch an die Szene erinnern, wo auch Roman da unter den Ring geguckt hat. Da siehst du irgendwie Kendo-Sticks und Stühle. Und dann war in dem Werkzeugkasten war auch noch eine Kette drin, zum Beispiel. Ja, also ist alles nicht zum Einsatz gekommen. Klar, ein netter Tease, aber hätte man vielleicht auch da noch ein bisschen mehr bringen können, was solche Sachen angeht. Ne? Deswegen, ja, auf jeden Fall, und man hat ja auch, zumindest bis zu einer gewissen Grenze, hat man das ja auch konsequent durchgezogen mit der Hand, ne, wo dann der Tonga Death Grip dann irgendwann wieder kam und dann hat man eben gemerkt, ach, guck mal, das geht halt jetzt gerade eben nicht, ne, und dann war die Kraft nicht mehr da, um den Tonga Death Grip anzusetzen. Ja. Und dann hat man sich, also zumindest war es bei mir so, und bei mir war es dann so, war dann die Frage, okay, wenn der jetzt den Tonga Death Grip nicht mehr hat, was hat er denn jetzt dann noch quasi im Arsenal, weil da kann er ja eigentlich nur noch seine Energie, seine, ne, Athletik dann eben mit zutage bringen, aber hat eben nicht mehr diese eine entscheidende Aktion.
Ja gut, er kann ihn einfach dreimal gegen die Wange hauen wie Cody Rhodes und dann macht dann Tongan Death Grip halt doch wieder, ne? Also ist auch egal.
Er zieht sich einfach zweimal an der Hand, weißt du, und dann ist das wieder gerade. Ja, hier,
zack, zack, und dann geht er wieder. Da funktioniert das ganz einfach. Und ich muss trotzdem sagen, selbst da war für mich keine Spannung drin. Das war so ein bisschen mein Problem, weil du hattest immer wieder dieses Comeback, dass ja auch ein Jacob Fatu wirklich auch Superman-Punches einsteckt und die dann so mit seinen, für mich, mich erinnert es immer an den Boogeyman, diese Moves, die er übrigens macht.
Ja.
Also das kann ich nicht ablegen, ich muss immer an den Boogeyman denken. Und dann no-sellt er quasi Superman-Punches mehrfach. Aber das ist es halt auch. Also, ne, ja, Jacob Fatu ist ein krass harter Hund und steckt super viel ein. Und sie gehen dann ja auch halt draußen durch die Barrikade zum Beispiel, wo dann nur die zwei Wrestling-Securities da abgeräumt werden.
Das ist ganz schön. Wir haben uns ja gestern sehr schön drüber lustig gemacht, weil du hast die beiden Extreme des Sellings gehabt. Du hattest den auf der linken Seite. Der lag so,
genau.
Der war so, mir tut alles gerade weh und ich muss das rausschreiben. Der andere, der war einfach tot.
Ja, weil ich habe das halt mit meiner Frau geguckt und ich meinte auch so, du siehst richtig schön daran, dass es keine normalen Securities sind, weil der eine das so übertrieben hält. Und ja, der andere war so, ich mache einfach gar nichts. Fand ich ganz witzig, aber auch nett. Also du hattest halt schon auch so Aktionen, die geknallt haben.
Ja.
Und dann auch, selbst auch da muss man sagen, diesen Spear, den Jacob Fatu gezeigt hat, fand ich super geil, weil ich liebe diese Spears, die sich in so ein Salto durchdrehen. So ein bisschen, ich weiß gar nicht, Goldberg hat die mal, glaube ich, auch manchmal so gemacht.
Ja, Lashley
macht. Genau, stimmt, Lashley war es, genau.
Ja.
Das war jetzt meine liebste Art von Spear, außer natürlich Edge sowieso auf die Eins. Aber ich mag diese Spears, wo man sich so durchdreht. Von daher, wir haben jetzt schon auch in den letzten Jahren viele Spear-Konter gesehen gegen den Roman Reigns, Jey Uso, CM Punk, gab sogar auch mal Rollins, waren alle hässlich. Also Jacob war zumindest der Einzige, der ein schönes Spear gezeigt hat gegen Roman.
Ja.
Aber trotzdem.
Ja, es war ja, es ist ähnliches Muster eigentlich wie bei Lesnar und Obafemi, ne? Also nur in lang sozusagen. Also du lässt einen Jacob Fatu ja alles fressen, gibst ihm dann noch die Gelegenheit zu den Kontern, ne? Da wurde ja auch noch ein Stuhl, einen Tisch aufgebaut im Ring, den dürfen wir auch nicht vergessen. Der wurde ja lange geteased, der stand ziemlich lange da in der Ecke rum. Dann gab es ja diesen, ja.
Was übrigens auch ein Problem war, weil du hattest ja diese harten Aktionen, glaube ich, auch nochmal Jacob Fatu irgendwie fast oder dagegen sogar in die Ringecke, in dieses Exposed Turnbuckle. Und dann gab es sogar, ich weiß, gab es sogar schon ein Spear, ich weiß es gar nicht. Und dann gab es halt den Pin. Und ich dachte mir auch noch so, also wir sehen ja gerade, dass der Tisch da nicht kaputt ist. Das wird nicht durchgehen, dieses Cover jetzt.
Ja, ja. Genau, und wir haben das gerade die Turnbuckles angesprochen, die müssen wir hier nochmal erwähnen, weil auch die haben ja quasi mit dazu beigetragen, wie viel hier ein Jacob Fatu kassieren kann. Ne? Da ist ja wirklich dann auch quasi in der ersten Runde schon mehrfach da reingegangen und danach kam mir eben dieser Spear und danach kam der versuchte Moonsault und Roman Reigns ist da ausgewichen. Da war dann wirklich auch, wurde alles rausgehauen, was nicht und nagelfest gewesen an der Stelle, um die Spannung zu erzeugen, um die Dramatik zu erzeugen. Mein Problem war aber, die haben beide so versucht, dass es sich episch anfühlt. Bei mir ist aber auch der Funke nicht übergesprungen.
Nee.
Und ich kann dir nicht mal sagen, warum, weil das war eigentlich so von der Ausführung her war das okay, aber es war irgendwie, ich kann es dir nicht sagen, warum bei mir die Emotionalität nicht da gewesen ist.
Es ist genau das, was ich sagen wollte. Also es ist wirklich es ist wirklich genau das. So, sie haben von dem, was sie gemacht haben, eigentlich alles richtig gemacht. Aber der Funke ist nicht übergesprungen bei mir. Ich war irgendwie nicht drin und keine Ahnung, jetzt zu der Peak Jey Uso-Zeit. Hättest du die Sequenz genauso machen können und ich will jetzt sitzen und sagen, so Junge, das war so geisteskrank geil, das kann ja nicht sein, was haben die da gemacht? Und dann auf einmal wird's genauso, es gibt den Spear, der kommt raus, zeigt nochmal den Moonsault und ich dachte wirklich, jetzt ist es das vielleicht und dann gab's halt diesen Low Blow noch von Reigns, diesen Vintage Tribal Chief.
Ja.
Ne? Und so, ja, ey, krass, krass, krass und dann hat er es doch noch geschafft. Also, ich kann genau das gleiche Match sehen, in einer anderen Situation, einfach nur mit einer anderen Emotionalität und ich bin komplett invested. Und hier sitze ich jetzt und kann dir nur sagen, das war's nicht für mich. Und, ja, ne?
Ich glaube, das Problem ist halt eben, dass wir diese Art von Matches schon zu oft gesehen haben, als Leute, die jetzt schon so lange das Ding schauen. Und wir kennen die Art und Weise, wie es halt hier eben aufgebaut gewesen ist. Und wir kennen die Manierismen, die einen Roman Reigns dann in solchen Situationen an den Tag legt. Und das ist ja im Endeffekt, wie du gesagt hast, das ist ja nicht das Match unbedingt gewesen, in dem du einen Jacob Fatu eine neue Facette gibst, sondern es geht im Endeffekt darum, dass ein Roman Reigns sich wieder stärker in diese Richtung des machthungrigen, machtmissbrauchenden OTC entwickelt. Das ist nicht mehr der gute Roman, der war er nie so wirklich, aber es ist nicht mehr der absolute Publikumsliebling Roman Reigns, sondern das ist wieder schon der die Macht haben will, der die Kontrolle haben will und damit drehen wir uns eigentlich wieder ein ganzes Stückchen zurück in der Zeit der Bloodline-Geschichte. Und das Ende war auch okay, ne? Dann wo es dann nochmal in die Turnbuckles gegangen ist hier, dann nochmal durch den Tisch und also auch hier, du hast alles probiert, damit ein Roman Reigns stark aussieht, aber auch, dass ein Jacob Fatu eigentlich fast noch stärker aussieht, weil Roman Reigns in diese Tiefen seiner Trickkiste greifen muss. Da müssen die Turnbuckles exposed werden, da muss da mehrfach reingegangen werden, da muss es durch den Tisch gehen, da muss es mehrere Spears geben. Einfach, damit Jacob Fatu hier am Ende dann doch zu Boden geht und liegen bleibt. Und das war handwerklich, war das gut, aber es hat mich irgendwie wenig tangiert, emotional. Und das ist leider sehr schade. Ja. Und es war auch zu lang. Es hätte für mich auch einfach 5-6 Minuten kürzer gehen können. Ich hätte diesen Brawl zum Beispiel nicht gebraucht durchs Publikum.
Ja, das ist halt das Problem dabei. Also, du hättest die Zeit auch anders verteilen können. Weil auch hier, nimm hier 6-7 Minuten weg, gib die Gunther Cody, dann sind wir vielleicht more happy.
Ja. Deswegen schreibt uns da gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Match seht, ne? Also wie war das bei euch? Habt ihr euch da emotional reinsteigern können? Habt ihr da mit Jacob Fatu mitgefühlt? Habt ihr das irgendwann mal gesehen? Weil mein Problem war ja auch, ich habe ja nie dran geglaubt, dass Jacob Fatu hier das Ding holt. Das kommt ja auch noch dazu. Weil dass man das, wie ich finde, nicht klar genug gemacht hat, trotz des Tongan Death Grips und trotz des Drumherums, dass er hier Roman Reigns irgendwie an die Grenzen bringt. Ja. Aber am Ende war es ja dann doch eine sehr cleane Angelegenheit, muss man ja auch sagen. Klar, die Turnbuckles und so, aber wir haben nur mal Tribal Combat und da ist das erlaubt. Und dann gab es eben die mehrere Spears und so weiter und so fort. Und dann bleibt eben Jacob Fatu hier liegen und Roman Reigns verteidigt und Roman Reigns ist der OTC und Roman Reigns bleibt der Tribal Chief und Jacob Fatu muss ihm dienen und das machen dann auch hier die Usos klar, die dann ja auch zum Ring kommen.
Von denen wir keinen Eingriff hatten übrigens.
Richtig, ganz wichtiger Punkt. Wir haben generell keinen Eingriff, also ja. Außer bei Rhea und Jade. Hier hat das nicht gehabt, auch bei Cody und Gunther haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt, ob dann Sami Zayn eingreifen könnte. Ich habe auch Mails bekommen mit, ja, ihr habt Randy Orton vergessen, wo ich auch gesagt habe, ich sehe es halt nicht, dass der eingreift. Das hat man zuletzt sehr, sehr selten gemacht. Ja, aber wen wir ja auch noch am Ring gesehen haben, Kai, das ist ja fast noch schlimmer. Da war doch der MFT war noch zugegen hier mit Solo Sikoa, Tama Tonga und Tala Tonga. Was wird denn das jetzt hier?
Ich weiß es nicht. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ich bin auch ein bisschen müde. Also, Bloodline war super geil. Das war eine der besten Stories der letzten 10, 20 Jahre. Muss man einfach. Das war riesig, das war groß. Aber lass nicht einfach das Gleiche nochmal machen. Also, weil jetzt, ne, hier, Solo Sikoa stand da ja auch mit diesem Blick nach Jacob Fatu. Ich hab's dir schon auch irgendwie gesagt. Also, selber schuld, ne? Und dann Jey Uso, was ich gar nicht verstehe, wir hatten ja diesen gewachsenen Jey Uso, der sich von dem Roman losgesagt hat, nur um jetzt dahin zu gehen und sagen so, komm Jacob, los, los, du musst jetzt zu uns kommen. Komm, chop, chop, komm her. Also, ja. Also du ist einfach wieder der gleiche Hund geworden wie vorher. So, gar keine Selbstbestimmung mehr. So Roman sagt springen, Jey sagt wie hoch. Also, verstehe ich auch nicht. Also, es ist wirklich, wie du sagst, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis und gehen einfach wieder zurück, was halt vor x Jahren war.
Ich habe jetzt wirklich Angst davor, dass wir so eine riesige Bloodline wieder bekommen. Also, dass wir irgendwie die alle wieder zusammenführen. Irgendwie. Und dann haben wir halt so eine 7-Mann-Bloodline wieder. Mit Jacob, der halt so ein bisschen dabei ist, ich finde es nicht ganz so geil. Dann hast du noch einen Solo, der sagt, ich will eigentlich auch Chef werden. Und dann hast du irgendwie dasselbe Spiel wie vorher auch. Dagegen bildet sich dann ein anderer Block. Ne? Also da kann man vielleicht so Richtung Post-Show nochmal ganz kurz gehen, wo es ja dann auch schon mal eine Konfrontation zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes gegeben hat, wo Roman Reigns auch quasi eine Ansage gemacht hat, auch in Richtung LA Knight, wo Cody auch gesagt hat, ne, ich bin da, du weißt, wo ich bin. Genau, auch in Richtung Gunther. Aber diese Bloodline, ich habe wirklich den Eindruck, als wollten die das jetzt wirklich sehr, sehr stark bis zum Ende ausmelken, auswringen, bis es wirklich anstrengend wird. Ich weiß, wir haben schon vor garantiert 1,5, 2 Jahren drüber gesprochen, so ist die Bloodline die NWO und wird das, kriegen wir sowas Ähnliches wie damals bei der WCW? Ich stell's mal so in den Raum, Leute.
Das Komische ist einfach, also ich würde es komplett okay finden, ne? Du gibst jetzt Jacob die Niederlage, ist in Ordnung, ne? Um ihn dann jetzt, damit einfach nochmal heißer wird, jetzt ist er halt in der Bloodline, ne? Und jetzt wird er da komplett zum Hund gemacht. So, er hat da jetzt verloren und hat da jetzt gar keinen Bock auf das ganze Ding. Die Usos nochmal schön von oben drauf, immer runter nach unten treten, ne? Roman sagt sowieso, du hast ja gar nichts zu melden, guck mal, du hast verloren, da siehst du doch, was du davon hast. Das dann bei Fatu immer drauf, bis er halt irgendwann sagt, so, okay, jetzt ich tick komplett aus, ne, ich zerstöre hier alles und jeden, ich hau euch alle kaputt, so eine letzte Chance, dass auch die Leute jetzt diesen Leidensweg von einem Jacob mitgehen. Also ich hätte jetzt gesagt, auch vor dem Match, das ist die Richtung, in die sie gehen, das habe ich auch in der Preview ein bisschen angesprochen, so dieses Jacob-Fatu-Niederlage, um ihn nochmal mehr aufzubauen, dass die Leute nochmal mehr Sympathie haben, weil er jetzt da wirklich komplett durch die Kacke gehen muss in der Bloodline, wird runtergemacht und dann kommt nochmal diese Explosion von dem Jacob Fatu, okay, krass. Aber jetzt Solo Sikoa und MFT zu zeigen, weiß ich nicht, vielleicht widerlegt das meine Theorie, aber ich finde meine Theorie schon besser, als ein MFT da reinzuschmeißen, muss ich ganz klar so sagen.
Ja, die MFT ist für mich eigentlich eine der langweiligsten Gruppierungen, die wir seit langem gehabt haben. Neben The Vision. Also man hatte auch jetzt zuletzt nach der ganzen Bloodline-Geschichte nicht wirklich Fingerspitzengefühl bei WWE gehabt, was so die Stables angeht, muss man ganz klar sagen. Vision aber natürlich noch sehr stark geprägt durch die Verletzungen, während der MFT in dieser Fehde natürlich auch mit den Wild Six, das war halt einfach nur eine Midcard-Gruppierung so auf seine Art und Weise, ne? Mit ganz vielen Leuten, die noch nicht mal Midcard sind. Und ja, deswegen, das ist halt alles schon eine krude Kiste irgendwo. Also ich tue mich da auch sehr, sehr schwer mit. Ich weiß nicht genau, wohin das abzielen soll. Das werden wir in nächsten Wochen sehen. Aber ich habe aktuell eher ein schlechtes Bauchgefühl, was diese Weiterentwicklung angeht. Klar kannst du natürlich auch dann versuchen, dann kommt wieder Cody und sagt, hey Jacob, ne, ich helfe dir, ich bin auch immer auf deiner Seite gewesen, ne, du musst nur was sagen und so und red ihm dann ins Gewissen oder irgendwas. Ja, aber ich Bloodline, das läuft sich halt langsam einfach tot und das ist mein ganz großes Problem an der ganzen Geschichte. Naja, we will see, Kai. Und wie gehst du jetzt aus dem Event hier raus mit einer Wertung?
Es war nicht schlecht, ne? Es war aber auch nicht gut. Und ich muss ganz klar sagen, also abgesehen von Oberfemi gegen Brock Lesnar, was nicht mal ein wirkliches Match in dem Sinne ist, hat mich kein Match überzeugt. Was nicht heißen soll, das war alles schlecht. Aber es war auch nichts, wo ich sage so, boah, also dafür opfere ich jetzt gerne meinen Sonntagabend. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es war komplett Standard. Es war, also ne, manche Sachen waren schlecht, manche Sachen waren gut. Es wiegt sich eigentlich alles so ziemlich auf. Und es war einfach okay. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich dann sage, wirklich, ich nehme komplett diesen Schnitt mit, ich gebe eine 4 von 8. Oder sage noch, ach, das und das Booking finde ich ein bisschen schwierig und gerade Jade Cargill, ich würde dem Ding eine 3,5 geben sogar.
Ich gehe auch eher unzufrieden aus der ganzen Geschichte hier raus, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Opening Contest, gute Action mit Gunther und Cody, aber eben zu kurz und dann auch zu überhastet. Das hat mich massiv gestört einfach an der ganzen Geschichte. Dann gehen wir weiter mit Jade Cargill, Rhea Ripley. Nicht so gut wie bei WrestleMania, trotzdem okay, aber okay ist halt auch nicht herausragend. War aber auch vieles unsauber dabei und wo man sich drüber lustig machen konnte. Brock Lesnar gegen Ober war ein Spektakel. Ergebnis habe ich so erwartet. Auch da hat gepasst. Und genauso auch bei Soruka und Becky Lynch. Auch da hat es ein bisschen gerumpelt. Hat für mich aber auch nie den Punkt erreicht, wo ich jetzt wirklich von der Couch aufgesprungen wäre oder aus meinem Stuhl hier vielmehr und gejubelt hätte. Und Main Event war mir halt einfach zu lang. Und wie gesagt, da haben sie viel probiert, eine gewisse Größe in dieses Match reinzubekommen, aber es hat niemand gekauft, weder am Fernseher noch im Publikum. Und das war dann eben hier das Problem. Ich gehe hier mit einer, das war auf jeden Fall auch schlechter als Backlash, muss man ja an der Stelle ganz klar sagen, ne? Ich gehe hier mit einer 4 oder 3.
Oder du machst den Keil und gibst einfach eine 3,5.
Ja, das ich weiß, es tut mich auch gerade schwer. Ich gebe eine ganz knappe 4, aber wirklich, ich fand's sehr durchschnittlich. Vor allem, hier waren die Erwartungen hoch. Das ist natürlich auch der Vorteil von dem Backlash gewesen, wo ich gedacht habe, ja, komm, mach halt nochmal, ne? Aber hier hast du halt gedacht, oh krass, das wird halt wirklich mal ein großes Ding. Aber eigentlich hat kein Match das wirklich gehalten, was du Verantwortung daran gehabt hast und was du auch daraus hättest machen können, ne?
Ja.
Deswegen. Mit Ach und Krach eine 4 hier, aber schreibt auch da gerne natürlich eure Meinungen in die Kommentare und dann diskutieren wir da einfach weiter. Ja, Kai, dann sind wir an der Stelle durch, oder?
Sind wir durch.
Ja, genau, bis zum Night of Champions. Das dauert noch ein paar Wöchelchen, ne, bis Ende des Monats. Und hier geht's im Programm weiter mit dem zweiten Teil unseres Karriere-Podcasts zu AJ Styles. Da könnt ihr auch gerne reinhören, dann am Sonntag, nämlich mit dem Saladin zusammen auf. Ansonsten haben wir diese Woche noch die Ruthless Reviews am Start. Wir haben außerdem auch noch das Magazin natürlich mit dabei, da ist der Kai dann wieder zugegen und da werden wir auch über das Mask vs. Mask Match noch ein bisschen ausgiebiger sprechen, Kai, weil ich glaube, da gibt's einiges zu diskutieren, oder?
Da gibt's gar nichts zu diskutieren, das waren jetzt überragende 10 von 10.
Ich meinte auch nicht in dem Sinne, sondern zu diskutieren, weil es so gut gewesen ist.
Da gibt's nur darüber zu reden, wie gut das war. Im Normalen, man diskutiert ja nicht, wenn man die gleiche Meinung hat.
Ja gut, das stimmt, aber man kann es ausdiskutieren, wie gut es gewesen ist.
Lass uns mal darüber diskutieren, warum Red Dead Redemption 2 eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Nee, das ist einfach so ein Punkt. Also so.
Na gut. Aber das haben wir dann hier eben auch noch am Start. Und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Gerne da bei Patreon, bei Steady und natürlich bei YouTube-Kanalmitgliedschaften vorbeischauen. Das ist Anfang des Monats. Da lohnt es sich dann immer einmal den kompletten Monat mitzunehmen und da einfach einzusteigen. Mit 5 Euro beziehungsweise 7, 8 Euro seid ihr da eben dabei. Ich sag an der Stelle, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und dabei sein. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.